Hallo, da sind wir wieder.
Hallo.
Und dies ist nicht Rabea Schlurz.
Nein.
Genau, wir sind zurück mit einer neuen Folge der Feinkost. Diesmal mit einer ganz charmanten Urlaubsvertretung. Magst du dich kurz selber vorstellen?
Gerne. Hi, ich bin Charlotte Nate. Ich bin ansonsten bei Zurück zum Thema hinter den Kulissen und ab und an auch beim Forschungsquartett. Aber heute bin ich mit Ina zusammen bei der Feinkost.
Genau, und dich verbindet auch ein bisschen was mit der Feinkost. Du hörst uns ganz gerne mal zu.
Ja, tatsächlich ist es einer meiner Lieblingspodcasts bei Detektor. Und ja, ich habe ja auch zum Rosenwasser so ein bisschen das Thema beigesteuert.
Sehr gut. Inspiriert hast du uns, genau, uns darauf aufmerksam gemacht, dass damit auch ganz spannende Geschmäcker entstehen. Ja. Und heute ist es ja bei uns gang und gäbe, dass das Publikum abstimmt vor der Folge, bevor wir produzieren und uns sagt, worüber wir sprechen sollen. Und dann haben wir Currys und Kürbis in den Ring geworfen und die Currys haben gewonnen.
Ja, tatsächlich. Ich dachte eigentlich, der Kürbis würde gewinnen, weil man über Currys wahrscheinlich schon recht viel weiß, zumindest dachte ich das. Aber das hält uns nicht davon ab, heute davon zu sprechen. Es gibt ja doch immer noch viel Wissenswertes.
Ja, und ich wusste nicht so viel darüber, habe ich beim Recherchieren festgestellt. Mhm. Und auch noch mal ganz viel ist mir aufgefallen, habe ich gelernt. So. Also sehr cool. Und es gab, wir haben das ja, ich habe das letzte Woche mal in der Detektor-FM-Küche quasi angesprochen. Und da gab es direkt die Verwechslung so, redet ihr dann über das Currypulver oder über das Gericht oder worum soll es denn überhaupt gehen? Oder natürlich denken auch alle deutschen Menschen wahrscheinlich zum allerersten an Currywurst.
Darum geht es heute nicht.
Genau, das spoilern wir schon mal direkt. Nein, aber wir wollen über beides sprechen. Also ohne Currypulver keine Currys und zumindest in bestimmten Gebieten der Welt. Und deswegen beides.
Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.
Currys, was fiel dir denn da als erstes dazu ein, als ich dir das Thema auf den Tisch gelegt habe?
Ja, wie gesagt, ich dachte, eigentlich weiß man schon recht viel davon, weil das war so mein erstes Gericht, das ich als Studentin selber kochen konnte, also abgesehen von Nudeln und Pesto.
Ach, guck.
Genau, also das war auch so ein Gericht, das man mal Gästen servieren konnte. Genau. Und ansonsten habe ich Curry auch schon ganz gern als Kind gegessen. Ich bin ja in Bochum groß geworden. Und da ist es ganz üblich, dass man an den Pommesbuden ein bisschen Currypulver auf die Pommes drauf streuselt. Und ja, nachmittags, manchmal nach der Schule, durfte ich da ein bisschen Pommes mit Currypulver genießen.
Mhm. Ich kenne es zu Hause von der Familie quasi als so ein Geschmacksverstärker und Farbklecks, wenn es Hühnerfrikassee gab. Da gab es bei uns jemanden oder gibt es bei uns jemanden in der Familie, der sich das dann immer noch ein bisschen aufpeppt mit Currypulver, genau.
Sieht ja auch ganz gut aus.
Auf jeden Fall, genau. Und ich habe da auch so eine Assoziation. Ich habe nämlich, ich war selber noch nie in Indien und leider auch noch nicht in Thailand. Das sind so die beiden Länder, auf die wir uns wahrscheinlich sehr stark fokussieren werden, wenn es um Curry geht. Aber ich habe eine Freundin, die in Bangkok gewesen ist. Und als sie wiederkam, hat sie für Freundinnen gekocht, hat uns alle eingeladen und hat also ein grünes Thai-Curry gemacht. Und ich habe das, hatte da total Bock drauf, das zu probieren. Aber es war sehr, sehr, also ich habe sehr, sehr stark geschwitzt. Mhm, und es war für meine Begriffe sehr, sehr scharf. Mhm. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so scharf gegessen. Und habe es aber versucht durchzuziehen und es war wirklich schwierig. Und sie sagte, das ist die sehr, sehr, sehr abgemilderte Form von grünem Thai-Curry. Also das ist so meine erste Thai-Verbindung zu Curry. Und ich habe das in der Studentenzeit überhaupt noch nicht gekonnt. Und ich habe, glaube ich, in meinem Leben tatsächlich auch erst ein indisches Curry zubereitet. Aber eine andere Freundin von mir, die macht das so aus dem Handgelenk, so als Resteküche. Und ich war völlig, völlig begeistert und verwundert und erstaunt darüber, dass, ja, dass man das so aus dem FF irgendwie zusammenkloppt. So.
Voll, total. Wenn es diese Pasten auch dazu gibt, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, dann geht das echt richtig einfach eigentlich.
Cool, ja. Und dann sind wir eigentlich schon, wir haben es gerade schon angesprochen, Thailand, Indien, mittendrin. Vielleicht, Charlie, kannst du mal ganz kurz ein bisschen erklären, woher kommt Currypulver? Ein Currypulver, ich weiß gar nicht, wie wir es deutsch richtig gut aussprechen, Currypulver.
Curry.
Also, Curry, genau.
Ja, Currypulver. Wenn man in den Asiamarkt geht, dann leuchtet das ja manchmal schon so ein bisschen aus den Regalen raus. Es hat ja so eine ganz schöne gelbe Farbe. Und manch einer würde da auch denken, ja, das ist typisch indisch, aber dieses Gewürzpulver, das ist eigentlich gar nicht indisch. In Indien bezeichnet der Begriff Curry, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig auf, Curry.
Genau, es ist ja so eine Schreibweise, die ganz anders ist als das, was man sich vorstellt. Also K, 2 A, R und I, Curry quasi.
Genau, und im Indien bezeichnet man dieses Curry eben als Eintopf. Also das ist dieses fertige Gericht, entweder mit Fleisch, Fisch oder Gemüse und nicht das Pulver. Das Currypulver ist eigentlich eine britische Erfindung aus der Kolonialzeit. Großbritannien hatte ja schon so ab dem 18. Jahrhundert enge kaufmännische Beziehungen zu Indien. Das lag an der Ostindien-Kompanie, eine britische Kaufmannsgesellschaft. Etwas später wurde Indien ja dann auch zur britischen Kolonie für fast 100 Jahre. Also die hatten wirklich so Beziehungen. Und die Briten wollten den Geschmack der indischen Gerichte auch gern in England auf die Teller bringen. Die meisten britischen Köche waren aber mit der Zusammenstellung dieser Gewürze im Currypulver ein bisschen überfordert, also in dieser Gewürzmischung.
Ja, waren ja ganz neue Welten, die sich da aufgetan haben, ja, wahrscheinlich, ne?
Kardamom, Nelken, was alles noch reinkommt, Chilis vor allem. Und Chilis ist ein gutes Stichwort, denn die meisten Curries, die traditionellen indischen Curries, die sind für die europäischen Gaumen eigentlich viel zu scharf. Und deshalb haben sich die Briten, die dann eben nach England zurückgekehrt sind, die Gewürze mitgenommen, aber schon abgeändert, so dass die Engländer und Engländerinnen dieses Gewürz auch würdigend essen können, würdigend genießen können. Also eine mildere Mischung haben die kreiert, genau. Und das bezeichnet man als Currypulver. Das kommt in der Geschichte übrigens auch gar nicht so selten vor, dass man so aus der traditionellen Küche was abändert, sodass sie auch im Ausland gut ankommt. Chop Suey zum Beispiel, das ist gar kein traditionell chinesisches Gericht, sondern auch eine Erfindung von chinesischen SiedlerInnen, die extra für den amerikanisch-westlichen Geschmack kreiert wurde.
Ja, aber das ist ja sowieso einfach die Magie von Kochen, wenn sich Kulturen vermischen und Einflüsse dazukommen, wenn man von anderen was lernt und irgendwie was entdeckt, wo man sagt, das ist es jetzt. Irgendwie, das muss ich für mich mitnehmen, das muss ich aufnehmen in meine kleine persönliche Liste der Dinge, die wir mögen, sozusagen.
Auf jeden Fall. Ich habe auch letztens Sushi mit Käse gegessen.
Oh, geil.
In Lyon. Und ich war am Anfang auch sehr skeptisch, aber doch, das konnte man schon essen. Das war schon gut. Also man kann auch ein bisschen experimentieren.
Ja, und vor allen Dingen auch in dieser, ich finde auch in dieser globalen Welt, in der wir uns bewegen, da kommen diese Einflüsse auch im Positiven. Wir schimpfen immer auf Globalismus und die globale Welt, aber an der Stelle ist es ja wirklich sehr, sehr toll, dass wir ganz viel probieren können, das gar nicht aus unserer Küche stammt und aus unserem Dunstkreis im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eben einfach von ganz, ganz weit her und von ganz anderen Menschen ganz anders gelebt wird.
Total. Die Kartoffel ist ja auch nicht einheimisch deutsch. Die kam ja auch irgendwann aus Lateinamerika, das wissen wir nun nicht mehr. Ich finde es immer ganz gut, wenn man dann die Geschichte dazu kennt. Also Käse und Sushi passen traditionell eigentlich nicht zusammen, aber wenn man das eben auf dem Schirm hat und es so als neues Experiment sieht, dann hat das doch auf jeden Fall irgendwie auch so ein bisschen künstlerischen Gehalt.
Auf jeden Fall.
Aber kommen wir mal zurück zum indischen Curry, weil darüber reden wir ja heute. diese Indien-Heimkehrer der britischen Ostindien-Kompanie, die brachten also diese indischen Aromen mit nach Großbritannien. Das war schon im 18. Jahrhundert. Und es hat dann ungefähr 100 Jahre gedauert, bis dann auch die englische Mittelschicht sich für Currygerichte begeistern konnte. Das Currypulver wurde dann sogar so populär, dass es auch in britischen Kochbüchern zu finden war.
Ja, und dann kommen wir mal auf den Kern der Sache und sprechen nochmal darüber, woraus das eigentlich tatsächlich besteht. Denn wir haben es ja schon gesagt, es ist kein einzelnes Gewürz, sondern es ist eine Gewürzmischung, die eben aus verschiedenen Kräutern und Gewürzen besteht. Wenn ein Gewürz oder eine Gewürzmischung so einen Weg hinter sich hat, dann kann man sich vorstellen, dass es extrem viele Varianten davon gibt. Also man spricht davon, dass das Currypulver im Grunde aus mindestens 4 bis hin zu 10, manchmal sogar aber auch aus bis zu 36 verschiedenen Gewürzen bestehen kann und soll. Also ein festes Rezept gibt es im Grunde nicht. Und was aber eigentlich immer drin ist, so habe ich es in verschiedenen Quellen gefunden, ist Kurkuma, also im Deutschen bekannt als Gelbwurz. Also dieses Kurkuma hat, glaube ich, nicht mal einen Geschmack, sondern nur diese Farbe, die es mitbringt. Dann Kreuzkümmel, auch Kumin genannt, Koriander und Boxhornklee. Und dann kommen dazu Ingwer, Kardamom, Pfeffer, Paprika und Nelken. Und diese ganzen Gewürze werden miteinander vermahlen. Das ist auch wichtig, weil es in anderen Kulturen dann wiederum anders gehandhabt wird.
Genau. In so einem Mörser dann.
Genau. Und ich hatte auch gelesen, dass, also man behauptet im Grunde, dass jede Familie in Indien selber ihre eigene Mischung hat und dass die auch aus ganz unterschiedlichen Geschmackskomponenten besteht. Und es hält sich sogar das Gerücht, dass es in Indien mehr Curry-Variationen gibt, als es Menschen gibt in Indien. Das fand ich ganz spannend. Und ich hatte auch in einem, lustigerweise ist mir tatsächlich vor ein paar Wochen so ein indisches Kochbuch, also tatsächlich ein Curry-Kochbuch in die Hände gefallen, das jemand zum Verschenken an die Straße gestellt hatte. Und ja, und da habe ich natürlich drin gelesen und geblättert und eben rausgefunden, was ich auch schon vermutet hatte, dass nämlich Curries einfach das Herz einer jeden indischen Mahlzeit sind. Also es gehört immer dazu, ein Curry auf den Tisch zu bringen. Und was ich anhand dieses Kochbuchs auch gelesen habe, was ich sehr, sehr interessant fand, war das Verhalten im Umgang mit Rezepten. Also es ist jetzt hier ein Kochbuch, das bei uns auf dem Tisch liegt, die 50 besten Originalrezepte aus allen Teilen des Landes. Und die Autorin hat beschrieben, dass es wohl sehr, sehr schwer war und dass es viele Jahre oder sogar fast Jahrzehnte gedauert hat, bis sie diese Rezepte alle gesammelt hatte, weil die Art, wie man mit Rezepten umgeht, eine ganz andere ist, als wir das kennen. Also und zwar hat sie beschrieben, dass im Grunde jede Familie nur ihre eigenen überlieferten Rezepte kennt und dass die auch nicht weitergegeben werden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte neulich gerade auf einem Geburtstagsfest die Situation, da gab es einen ganz tollen Salat, den alle irgendwie gepriesen haben und der sehr, sehr gut geschmeckt hat. Und das war dann so, dass wir natürlich gefragt haben, wo hast du das Rezept her und kann ich das mal haben? Und irgendwie funktioniert, also für meine Begriffe in den vergangenen Jahren auch genau so mein Repertoire an Rezepten. Also es gibt so ein paar Sachen, die jedes Jahr wiederkommen und die auf die man sich dann schon wieder freut. Zum Beispiel habe ich mal von der Nachbarin so ein Rezept für Erdbeertiramisu bekommen und das ist auch hier in der Redaktion ganz gut, ganz gern gesehen, wenn ich das mal mitbringe. Also so dieses, ja klar, gebe ich dir, kein Problem, findet offenbar in der indischen Kultur überhaupt nicht statt. Und damit bekommt es natürlich so einen Geheimnischarakter und so eine ganz andere, besondere Note, wenn man versucht, an die Rezepte ranzukommen.
Das finde ich schon spannend, weil ich eigentlich erst dachte, dass quasi Gerichte aus dem südostasiatischen Raum, da gibt es irgendwie dieses Curry mit Krabben oder das Lammcurry oder rotes Thai-Curry oder so, dass das immer so spezielle Gerichte sind, die vielleicht auch viel mehr feststehen als in der deutschen Küche zum Beispiel. Da fallen mir gar nicht so viele Standardgerichte ein mittlerweile. Wir sind irgendwie schon so.
Wir sind jetzt auch nicht Generation Schweinshaxe, ne? Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, kannst du eine Haxe zubereiten oder einen traditionellen Braten oder eine Rindsroulade? Also bei Rindsroulade wüsste ich es vielleicht noch, aber Haxe habe ich weder jemals gesehen, noch ist es irgendwie in meinem Umfeld irgendwie großartig gekocht worden.
Nee, ist bei mir ähnlich. Also so klassische Gerichte. Also ich habe schon sowas von meiner Mutter abgeguckt, aber nicht nur. Also nicht diese typischen Familienrezepte oder so. Sowas gab es bei uns nicht. Ich schaue mir da ein bisschen was ab. Aber genauso, wie du es eben gesagt hast, vielleicht von Mitbewohnenden oder auf Partys oder eben so an einem Salattisch oder so. Also, dass man sich eben so ein bisschen was abguckt und dann eben auch nachfragt.
Ja. Und was ich mich jetzt gerade auch frage, was bleibt eigentlich von sozusagen den deutschen Nationalgerichten noch übrig, wenn wir uns angucken, dass der Trend dahin geht, irgendwie auf Fleisch zu verzichten oder immer weniger Fleisch zu essen, dass wir natürlich auch nicht mehr auf dem Land leben, wo es irgendwie Schlachtefeste gab und man dann eben ganz viel zu verarbeiten und zu verbrauchen hatte. So, das wird wahrscheinlich auch einen riesen Einfluss auch in den kommenden Jahren haben darauf, wie wir essen und was da so auf den Tisch kommt. Mhm. Ja, aber was kommt so auf den Tisch? Also ich fand es ganz, ganz spannend, auch nochmal nachzulesen darüber, wie überhaupt diese Curries in Indien zubereitet werden. Und darüber habe ich jetzt auch nochmal ein paar Punkte rausgesucht. Also was ich nicht wusste, ist, in Indien wird traditionell in Messingtöpfen gekocht, die dann eben auch regelmäßig neu verzinkt werden müssen. Das hat den Hintergrund, dass Curries fast immer mit einer säuernden Zutat versehen sind und dass es eben wichtig ist, dass das Material des Topfes nicht mit diesen Speisen chemisch reagiert einfach. Also ich habe hier mal nachgeschlagen, säuernde Zutaten sind zum Beispiel Tomaten, auch unreife Mango, Essig, Limone, Joghurt. Genau, also so, das sind ja zumindest die Sachen, die auf der Abbildung, die mir ein Begriff sind und die man kennt. Also es sind auch noch ein paar andere Lebensmittel drauf, aber jedenfalls fand ich das schon sehr, sehr spannend und eine ganz andere Herangehensweise als beim Kochen, wie ich es kenne, ist, dass die Gewürze eben zuerst gebraten werden und es gibt gekochte Gewürze in den Curries und dann gibt es gebratene Gewürze und je nachdem, wie man was einsetzt und verarbeitet, bekommt es einen komplett anderen Geschmack. Und die Reihenfolge spielt eine Rolle. Wann kommt welches Gewürz wo rein und wie lange bleibt es in dem Topf, bis sozusagen dann die anderen Zutaten dazu dürfen. Das fand ich schon sehr faszinierend, wie da überhaupt herangegangen wird. Und dann ist es so ähnlich wie bei uns. Also die Soßengrundlage, obwohl, naja, wir haben ja wahrscheinlich eher immer so einen Fond oder so einen Rest von einer Fleischzubereitung und dann wird das mit Mehlschwitze oder so gemacht und Mehl wird überhaupt nicht benutzt in indischen Curries, weil sie sagen, das hat ja überhaupt keinen eigenen Geschmack, den es mitbringt. Fand ich auch sehr witzig so als Kommentar. Und ja, und hier ist die Soßengrundlage eine Brühe. Zum Beispiel, wenn man jetzt nicht gerade vegetarisch isst, dann ist es eben eine Fleisch- oder eine Fischbrühe oder so. Und dann gibt es einen Stoff, der ein Bindemittel ist. Dazu gehören Zwiebeln, Joghurt, Sahne, Kokosmilch, aber auch gemahlene Samen und Nüsse. Und dann gibt es eben noch Komponenten, die zu einem ganz unterschiedlichen Farbspektrum in dem Essen führen. Also Gelbwurz, haben wir schon gesagt, Safran, gemahlener Koriander. Und je nachdem, was man da so dran macht, wird es entweder knallgelb oder rosé oder ganz dunkelbraun. Und da sind mir übrigens auch die gemahlenen Rosenblätter wieder begegnet. Genau, also und ich habe gelesen, dass zum Abschluss, man muss wohl wahnsinnig gut organisiert sein, weil man bereitet quasi all diese Dinge vor, all die Gewürze, all die Zutaten, stellt sich das alles hin und fängt dann erst an zu kochen. Das ist nicht so ganz das, was ich gut kann, muss ich zugeben. Nee. Genau. Und ich habe gelesen, man kann Curries auch sehr, sehr gut einfrieren und einfach mal eine doppelte Portion kochen. Das ist ja für die Sparsamkeit von Zeit immer sehr, sehr wichtig. Wenn man Fischcurry macht, dann soll wohl die Konsistenz des Fisches drunter leiden, wenn man die Speise einfriert. Aber ansonsten kann man das gut auch für später vorbereiten.
Für die Arbeit zum Beispiel.
Für die Arbeit oder für ein Familienfest, hast du ja schon gesagt, damit kann man eigentlich auch ganz gut glänzen.
Oh, was ganz Neues, wird meine Oma dann sagen. Das habe ich ja noch nie gegessen. Ja, wir haben es schon gesagt, ursprünglich stammen Curries aus Indien, aber Curries isst man nicht nur in Indien, sondern auch wir zum Beispiel hier, aber auch im ganzen südostasiatischen Raum. Zum Beispiel in Thailand, da gibt es das grüne, rote oder das gelbe Thai-Curry. Die sind mittlerweile richtige traditionelle Gerichte. Die findet man ja auch hier, wenn man zu so einem asiatischen Fusion-Restaurant geht oder so, ist das ein klassisches Gericht. Und die Farbe bekommen die verschiedenen Curries durch die Chilis, die verwendet werden, also grüne oder rote Chilis und die Gemüsearten, die verwendet werden. Und Thai-Curries enthalten ausschließlich frische, im Mörser gestampfte Gewürze. Und weitere Grundzutaten, die eben charakteristisch sind für den Geschmack, sind außerdem Kokosmilch, was jetzt in Indien ein bisschen weniger der Fall ist, Zitronengras und auch Garnelenpaste. Und Paste ist auch schon ein gutes Stichwort. In Thailand bereitet man die Curries mit so einer Gewürzpaste zu, die man ja auch hier im Asia-Supermarkt finden kann. Das ist eben auch nochmal ein Unterschied zum indischen Curry. Außerdem enthalten sie mehr Flüssigkeit und erinnern deshalb ein bisschen mehr an Suppen als jetzt beim klassischen indischen Curry. Genau, und diese Currypasten, die sind aus Chili, Knoblauch, Schalotten und eben den klassischen Gewürzen hergestellt. Ja, ich habe ja in Thailand gelebt, aber ich habe...
Ach, das verrätst du, nach 25 Minuten verrätst du das?
Ja.
Das ist ja irre. Erzähl mal.
Damit es spannend bleibt. Ja, ein Jahr war ich dort. Ich habe aber leider nie einen Kochkurs besucht. Ich habe mich ein bisschen bekochen lassen. Ich habe klassische Gerichte wie Som Tam gelernt. Aber ein Curry, also eine Gewürzmischung habe ich tatsächlich nie selbst gemacht. Also mal schauen.
Sag mir nochmal, was ist das, was du da gelernt hast? Was ist Som Tam?
Som Tam ist Papayasalat. Der ist auch recht scharf mit Chilis, roten Chilis meistens. Aber da gibt es auch verschiedene Abänderungen, je nachdem, in welchem Gebiet man lebt. Genau, also Papaya, eine unreife Papaya, schneidet man so in kleine Streifen und da kommen dann Erdnüsse rein und Chilis, wie gesagt, und verschiedene Sachen, je nach Region.
Und hast du ein Lieblingsgericht? Also wenn du sagst, du hast ein Jahr da gelebt, da probiert man sich wahrscheinlich einfach auch durchs ganze Land fast, wo du sagst, oh, das gibt's hier so nicht oder das vermisse ich oder das würde ich gerne können oder so?
Ja, das sind tatsächlich so Gerichte, die man hier nicht so bekommt. Also wir haben ja irgendwie auch schon gesagt, rotes Thai-Curry, grünes Thai-Curry, das kann man hier ja irgendwie auch bekommen und die sind teilweise auch qualitativ sehr gut. Aber so richtig vermissen tue ich so Gerichte, die man hier nicht bekommt. Zum Beispiel gab es so ein, ich kann den Namen leider jetzt nicht, aber es gab so ein Fischgericht, so einen gebratenen weißen Fisch mit Zitronengras und Chili so ein bisschen angemacht. Und den hüllt man dann in Bananenblätter ein mit ein bisschen, mit verschiedenen Soßen und Reis, genau. Und das nicht in Bananenblättern, in Salatblättern, Entschuldigung, Bananenblättern lieber nicht essen. Genau, aber das habe ich immer sehr gern gegessen. Oder verschiedene Nudelvariationen, die ganz schleimig aussehen und auch so ein bisschen komisch wirken. Aber das hat mir doch immer ganz gut geschmeckt, genau.
Ja, sehr, sehr cool.
Ja.
Ja, ich habe eigentlich nur dazu eine ganz absurde Geschichte. Ich habe nämlich... nachdem diese Freundin aus Bangkok wieder da war, haben wir natürlich alle, waren wir angetan von diesem Rezept, auch wenn ich viel geschwitzt habe. Und ich habe gedacht, okay, ich mache mir das ein bisschen milder. Ich versuche das mal selber zu machen und habe mir also damals so eine grüne Thai-Curry-Paste gekauft. Und die hat dann so einige Umzüge mitgemacht. Und also weil ich ja nicht so gerne scharf esse und eigentlich im Grunde nur ganz, ganz wenig davon gebraucht habe. Und dann habe ich die quasi, als wir hierher gezogen sind, immer noch gehabt und auch immer noch benutzt. Und dann stellte ich fest, dass ich die ja in Leipzig gekauft habe, noch im Studium.
Oh Gott.
Und dass ich sozusagen 10 Jahre lang oder 11 oder ein bisschen mehr vielleicht diese Thai Curry Paste in meinem Leben mitgeführt habe und sie auch, also ich glaube tatsächlich vor einem halben oder dreiviertel Jahr habe ich die aufgebraucht, den Pott. Und ich bin noch hier.
So schließt sich der Kreis.
Ja, genau. Also aus Bangkok inspiriert in Leipzig Thai Curry Paste gekauft und sie hier alle gemacht.
Ja. Ja,
genau.
Ja, da bist du mir einen Schritt voraus auf jeden Fall.
Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen gucken. Es gibt ja auch noch ein paar andere Ecken, in denen Curry eine Rolle spielt. Da hast du dich noch mal ein bisschen umgehört dazu.
Genau, wir haben ja jetzt schon natürlich Indien angesprochen, Thailand, aber auch in anderen südostasiatischen Ländern wird natürlich Curry gegessen, zum Beispiel aus Vietnam. In Vietnam sind nach Vietnam sind im 19. Jahrhundert indische MigrantInnen eingewandert. Die sind nach Vietnam gekommen über Handelsrouten, die Südindien und Südostasien verbunden haben. Und Vietnam war damals noch von den Franzosen kolonialisiert. Und diese indischen MigrantInnen brachten oder haben natürlich ihre Gewürze mitgebracht. Deshalb sind heutzutage die vietnamesischen Currygerichte auch noch recht stark an die indischen Currygerichte angelehnt. Hier verwendet man auch Currypulver, das aber auch mit, so wie in Thai-Currys, mit frischen Gewürzen vermengt wird. Und den zusätzlichen Kick bekommen die Gerichte dann auch mit durch Zitronengras. Mhm. Genau, ansonsten gibt es Currys natürlich in Indonesien, in Malaysia, in Kambodscha oder auch in Japan, eine recht milde Variation. Aber auch in anderen Erdteilen sind Currygerichte sehr beliebt. Was ich zum Beispiel total spannend fand, das habe ich in einer BBC-Doku gesehen. In Jamaika ist das Lammcurry zum Beispiel ein Nationalgericht geworden. Das Rezept dazu haben Inder und Inderinnen mitgebracht, auch während der Kolonialzeit, die dort zum Arbeiten eingeteilt wurden. Und ja, mittlerweile ist das Rezept einfach zu einem Nationalgericht aufgestiegen und die JamaikanerInnen sind total stolz auf ihr Lammcurry. Das fand ich ganz lustig. Oder auch in Irland, da gibt es die klassischen Currypommes, die gibt es dann als Mitternachtssnack nach einer Nacht im Pub, nach einem schönen Abend im Pub oder so, geht man erstmal zur nächsten Pommesbude und holt sich da Curryfries, also Currypommes. Und da gibt es so ein bestimmtes Currypulver, das dann mit Wasser vermengt wird und dadurch entsteht so eine entsprechende Soße und die wird dann über die Pommes gekippt und das ist wirklich auch fast wie so ein, ja, wie so ein Nationalgericht fast in Irland. Das fand ich auch sehr interessant.
Und damit sind wir fast wieder ein bisschen zurück zu deinen Currypommes in Bochum.
Genau, richtig. Ja, so schließt sich ein Kreis.
Ja, und damit haben wir eigentlich alles rausgehauen, was wir rausgefunden haben in den vergangenen Tagen über Currys und Currypulver. Da bleibt uns jetzt eigentlich noch der Gruß aus der Küche.
Mhm. Ich habe dir leider nichts mitgebracht zu essen.
Aber sonst was?
Ja, was Kleines. Und zwar eine Serienempfehlung.
Sehr gut.
Von Netflix. Mhm. Da gucke ich ja immer mal wieder.
Ja.
Zum Beispiel gibt es da die Serie Street Food Asien. Und da gibt es Folgen zu Bangkok und Neu-Delhi. Und da kann man auch noch mal in Bildern sehen, ganz schön untermalt, wie Currys hergestellt werden, unter anderem.
Ja, also das ist sowieso spannend, ne? Dann einfach auch noch mal diese Kultur ein bisschen abzutauchen auf diese Märkte. Also es ist tatsächlich was ich auf jeden Fall irgendwann im Leben noch mal machen will, das zu sehen und zu erleben und dann auch die Düfte einzuatmen, die da vor Ort sind. Und was ich rausgesucht hatte, war tatsächlich, also ich weiß, dass ich mehrere Filme gesehen habe, die sich mit indischer Esskultur oder mit Indien beschäftigen. Und es gab einen Film, ich weiß aber leider den Titel nicht mehr, da sind mir zum ersten Mal diese typisch indischen gestapelten Essensbehälter begegnet. Hast du das schon mal gesehen? Diese Metallbehälter, die so ineinander gestapelt werden?
Ja, hier in diesem Buch war ja so, genau, so ein Bild davon.
In unserem Kochbuch gibt es nämlich ein Foto davon und daran musste ich auch tatsächlich denken. Und ja, also ich hatte auch eine Idee für einen Curry-Brotaufstrich, um so nochmal ein bisschen die Verbindung zu schlagen zur deutschen Brotkultur. Aber ich habe es ehrlich gesagt aus gesundheitlichen Gründen, die Familie liegt flach und ich bin froh, dass ich überhaupt hier sein kann. Deswegen habe ich es dir jetzt nicht zubereiten können, weil ich nicht einkaufen konnte. Aber jedenfalls, wir verlinken verschiedene Rezepte. Ich hatte nochmal rausgesucht, also erstmal ein klassisches Basis-Curry-Rezept, das in diesem Kochbuch sozusagen für die blutigen Anfänger empfohlen ist, bevor man sozusagen Lamm Vindaloo macht oder so, kann man erstmal sich an so einem einfachen Curry-Rezept probieren. Das würden wir verlinken. Und dann hatte ich rausgesucht ein veganes Rezept für rotes Thai-Curry mit Bohnen und Tofu. Das ist, zeichnet sich durch weniger Soße und aus, und es ist ausnahmsweise mal ein Thai Curry ohne Kokosmilch für die Leute, die da so ein bisschen abgeschreckt sind. Mhm. Soll es ja geben. Und dann habe ich noch rausgesucht ein vietnamesisches Hühnercurry, weil das auch interessant aussah, so mit Kartoffeln und verschiedenen anderen Zutaten. Genau. Ja, und dann würden wir diesen Curry-Dattel-Dip, den ich da noch gefunden habe, der war wirklich zum Niederknien und ich hätte ihn dir gerne mitgebracht, aber es war heute nicht drin. Den würden wir da auch noch mit reinpacken.
Und das jamaikanische Lamm-Curry. Das setze ich auch noch mit rein.
Perfekt. Genau, also haben wir zum Nachlesen auf jeden Fall eine lange Liste von Rezepten. Rezepte lassen sich ja auch im Feinkost-Podcast nicht so wirklich gut erzählen. Ja, und dann?
Und Serienempfehlungen zum Anschauen, damit man sich auch gut Appetit machen kann.
Genau. Ja, und dieser, der ist, glaube ich, wahrscheinlich nur sowas für die kitschverwöhnte Seele, aber ich mochte ihn sehr. Das ist ein Film, der den Kulturclash Frankreich und Indien quasi zeigt, der heißt Madame Mallory und der Duft von Curry. Und der, ja, ich glaube, ja, wer Bock hat und ein bisschen Kultur und Kochen und sowas einsaugen will, der kann sich den auf jeden Fall auf verschiedenen Plattformen dieser Welt irgendwie ziehen. Genau. Ja, dann vielen, vielen Dank für die Urlaubsvertretung. Wir werden auch in der nächsten Folge noch, glaube ich, beide zusammen diese Feinkost-Episode bestreiten.
Genau.
Und dann hören wir uns also bald wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und kocht euch was Schönes. Tschüss.
Tschüss.
Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.